Meine Lieben, wie bin ich auf das Thema von heute gekommen? Also zwei Gründe. Der erste war, ich habe ja die letzten Male hier über die Sakramente gesprochen und habe über Taufe und Eucharistie und Beichte gesprochen. Und dann dachte ich mir, ich spreche jetzt also über die Sakramente des Ordo oder der Ehe, also Priesterweihe oder Ehe. Und dann habe ich mir gedacht, na, das hat aber irgendwas mit Berufung zu tun. Und ich rede jetzt lieber erst einmal allgemein über die Frage, was ist eigentlich Berufung und wie kommt man der eigenen Berufung auf die Spur? Und der zweite Anlass, dann diesen Titel zu wählen, war Süddeutsche Zeitung Magazin vom letzten Freitag, ein Frauenheft, steht hier, und der zweite Titel ist, wie ich wurde, wer ich bin, steht hier, wie ich wurde, wer ich bin, ein Frauenheft. Und sie interviewen einige Frauen über ihr Leben und es wird erzählt, wie sie geworden sind, wer sie sind, oder sie erzählen das. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt nur zwei Geschichten so gelesen. Die zwei, die ich gelesen habe, hatten nichts mit dem Thema Glauben zu tun. Und die christliche Erfahrung ist ja eigentlich die, dass wirklich werden, wer du bist, geht gar nicht ohne die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Großer Theologe Hans-Urs von Balthasar, vielleicht der größte im letzten Jahrhundert, hat ein fünfbändiges Werk geschrieben, das heißt Theodramatik. Er hat mit Bild des Theaters das Verhältnis Gott zu den Menschen als Drama geschildert und hat gesagt, im Grunde kann man erst wirklich vom Personsein sprechen, im vollen Sinn des Wortes, wenn du die Rolle gefunden hast, die Gott dir in diesem Drama zugeteilt hat. Warum ist es ein Drama? Weil es nicht automatisch gelingt. Weil Gott ringt um den Menschen, um seine Freiheit und er ist nun mal frei und kann sagen, ich spiele das Spiel nicht mit, das du mir zugeteilt hast. Ja? Deswegen, jetzt geht es schon, das ist ein bisschen komisch, gell? Zitate von Irenäus von Lyon, ein großer Kirchenvater des zweiten Jahrhunderts, im Grunde einer der ersten, der die Theologie mal so ganz systematisch durchdacht hat. Da wird ein Zitat von ihm immer wieder ganz gerne rausgenommen und vorn hingestellt. Vivens homo, gloria Dei. Das heißt übersetzt, der lebendige Mensch ist die Ehre Gottes. Der lebendige Mensch ist die Ehre Gottes. Mancher, auch ehrlich gesagt mancher Pfarrer, nimmt es dann zum Anlass und zu sagen, also wenn richtig viel Leben da ist in so einem weltlichen Sinn, das heißt, wenn richtig viel Vergnügen da ist, dann bist du Ehre Gottes. Das ist jetzt nicht automatisch gemeint. Ja? Aber derselbe Irenäus hat nämlich gesagt, das Leben des Menschen ist die Schau Gottes. Und die zwei Dinge zusammenzubringen, also einerseits der lebendige Mensch ist die Ehre Gottes, also ist wirklich so, der meint es so, wenn du im vollen Sinne lebst, dann bist du die Ehre Gottes. Das ist so ähnlich wie bei Blumen, Tieren, Bäumen, was auch immer. Wann gibt ein Geschöpf seinem Schöpfer die Ehre? Na, wenn es ist, wer es ist oder was es ist. Zum Beispiel ein dreibeiniger Löwe, der keine Antilopen mehr jagen kann, ist jetzt nicht ganz, wer er ist und sein kann. Ja, die Natur ist auch manchmal fehlerhaft, weil einfach die Schöpfung gebrochen ist. Deswegen gibt er Gott weniger die Ehre, als wenn er ein gescheiter Löwe wäre. Oder eine Katz, die keine Mäuse fängt, ist irgendwie auch nicht so eine gescheite Katz. Also sei, wer du bist. Ja, das ist schon gemeint. Aber jetzt sagt der Irenäus im selben Zusammenhang, ja, der Mensch ist aber gleichzeitig gottfähig. Gott zu sehen, Gott zu schauen. Und wenn er lernt, in diesem Leben mit Gott unterwegs zu sein, das ist das eigentliche Leben. Und dann ist er die Ehre Gottes. Ja? Gehört zum Menschen. Zum ersten Zitat, werde der du bist, wenn du im vollen Sinn lebendig bist, ehrst du Gott am meisten. Das Problem, Wir sind oft nicht lebendig im Sinn Gottes. Zum zweiten Zitat, wir werden wirklich lebendig in dem Maß, in dem wir lernen, Gott zu begegnen, zu erkennen, ihn zu lieben, Problem oder wo, natürlich in der Welt, in den Menschen, in mir selber, aber Problem, wir sind mitten in der Welt, in unserem Alltag, taub und blind für seine Gegenwart. Wege der Berufungsfindung, das ist mir jetzt ganz wichtig, ich habe mal drei Aspekte genannt, das klingt euch jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ihr werdet sehen, dass das sehr konkret ist. Das erste nenne ich Seinserfahrung und das ist wichtig, weil, weißt, du bist schon jemand und in dir liegt schon die Berufung, die liegt nicht außerhalb von dir. Du musst nicht erst in irgendwas anders hineinschlüpfen, sondern du bist es schon. Du hast schon dein Sein von Gott. Zweite ist Sinnerfahrung. Beides sind eher so vorbereitende Wege. Über die beiden werde ich heute besonders sprechen. Beim nächsten Mal dann noch stärker über das dritte. Beziehung, Begegnung mit dem Herrn als eigentlicher Weg und Erfüllung. Es wird so sein, dass du verstehen lernst, aha, dort, wo ich irgendwie tief ich selber war, wo ich am meisten Sinn gespürt habe, da war er in geheimnisvoller Weise schon da und jetzt verstehe ich, wer es ist. Die Wege müssen nicht unbedingt nacheinander ablaufen, sondern sind meist ineinander verwoben. Und es wird sich immer neu zeigen, was ich immer schon gesucht, wonach ich mich gesehnt habe. Das finde ich in Christus und in der Sendung, die aus der Berufung erwächst. Es gibt in der Kirche keine Berufung, die nicht auch eine Sendung wäre. Also du wirst nicht berufen, dass du sagst, ich und mein lieber Gott und die anderen sind mir wurscht. Und die Kirche ist mir egal, sondern jede Berufung, Ekklesia, sind die Herausgerufenen und die sind immer auch gesandt in die Welt. Ja? Wichtig ist zunächst, Berufungssuche und Findung ist nicht etwas nur in Gedanken. Also du, wenn du in deinem Zimmer hockst und überlegst, wozu bin ich berufen und denkst nur nach und gehst nicht raus in die Welt, dann findest du es sehr wahrscheinlich nie. Okay, Gott kann dir auch die Gnade schenken und dich irgendwie vom Stuhl fallen lassen und keine Frage, aber du findest sie auf dem Weg durchs Leben und im Leben. Es ist auch nichts, nicht nur im frommen, aber weltlosen Gebet. Das ist so ähnlich, was ich gerade gesagt habe. Wir denken, also wenn du meinst, das hat mit dir nichts zu tun, dann würde ich sagen, vielleicht schon, weil in der Regel im durchschnittlichen kirchlichen Betrieb oder Katholizismus gehen wir am Sonntag in den Gottesdienst und alles, was da abläuft, ist irgendwie ganz nett, hat er mit unserem normalen Leben in der Regel wenig zu tun. Ja? Da sind wir fromm und da ist irgendwie das normale Leben. Das ist auch nicht der Weg, die Berufung zu finden. Natürlich, wenn du im Gottesdienst bist und dich trifft ein Wort der Schrift, dich trifft die Eucharistie ins Herz, wunderbar. Ja? Aber das verändert auch dein äußeres Leben oder wahrscheinlich warst du dafür vorbereitet durch dein äußeres Leben. Und es ist nicht voneinander getrennt. Warum sage ich das? Naja, ich nehme einfach nur mal als Beispiel, sage ich in letzter Zeit öfter, denkt einmal, wenn ihr in einem katholischen Gottesdienst seid, sage ich jetzt ausdrücklich zu den Katholiken, ich glaube, es sind auch ein paar evangelische Geschwister hier, in einem festlichen katholischen Gottesdienst, die Heilige Schrift, wie wird die da behandelt? Drei Lesungen, meistens, wenn, ja, die meisten Pfarrer nehmen nur eine aus dem, ja, aber drei Lesungen, normalerweise, am Sonntag. Ja, und dann kommt's Evangelium, da stehen alle auf. Dann kommt noch der Weihrauch dazu, und dann kommen noch die Leuchter dazu, und dann gibt's eine kleine Prozession zum Ambo. Dann hebt der Diakon das Evangelium hoch, dann, oder der Pfarrer, der schließt, der küsst's dann auch noch. Wenn der Bischof der Messe vorsteht, dann macht er noch mit dem Evangelium einen Segen. Das Volk begrüßt den Herrn mit einem Halleluja. Sagt, endlich, Halleluja, Herr, du bist da, wir hören dein Wort. Also unglaublich herausgehoben im Gottesdienst, die Heilige Schrift. Und jetzt vergleicht mal bitte, welche Rolle die Heilige Schrift in eurem konkreten Leben spielt. Dann merkt man, dass irgendwie ein Missverhältnis ist. Wer freut sich denn daran? Und steht auf und sagt Halleluja, wenn er daheim die Bibel sieht. Nicht so häufig wahrscheinlich. Also deswegen sage ich, oft sind es zwei getrennte Welten, Und wir, unser Anliegen oder unser Versuch, wirklich christliches Leben, heißt, lebendiger Glaube will lebendiges Leben werden. Und ineinander fließen, okay? Berufung ereignet sich in der konkreten Wirklichkeit, im Fleisch des Menschen, im Hier und Heute. Es ist nicht so etwas, was du daneben findest, sondern was du mitten in der Welt finden kannst, wenn du offen bist und auf der Suche bist, Sehnsucht hast und dich so auf die Welt einlässt, dass du sie nicht nur haben und gebrauchen willst, sondern dich wirklich berühren lässt. Aber über das rede ich dann gleich noch. Es hat was mit dem ganzen Menschen zu tun. Es ist auch nicht nur etwas, was nur irgendwie in deinem innersten Herzkammerl passiert, sondern da ist der ganze Mensch mit Fleisch und Blut, mit seinen Gefühlen, mit seinem Leib, mit allem betroffen. Der Herr hat dich ganz geschaffen. Ja? Und die Frage nach der Berufung ist deswegen was für jeden Menschen und nicht nur für angehende Pfarrer oder Ordensleute. Jeder hat eine Berufung, aber die sind auch ganz unterschiedlich. Okay? So. Erste Geschichte ist Seinserfahrung und ich bringe das immer zusammen mit Selbstvergessenheit. Die zwei Folien hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, die ich jetzt bringe. Mir ist es irgendwann mal aufgegangen, dass die Fähigkeit, selbstvergessen zu sein, etwas ganz Tiefes sagt über die Frage, wer wir sind und wie wir sind. Selbstvergessenheit. Ich habe jetzt hier mal einfach die Fragen gestellt, auch an dich. Wann kannst du einfach nur sein, da sein, nichts müssen, einfach nur sein, gerne da sein? Keine Gesetze erfüllen müssen, jetzt gerade. Sondern wann ist es so, dass du einfach nur bist, sein darfst, ohne was zu müssen. Ganz wach, ganz aufmerksam, hingegeben an eine Sache, wie im Spiel, wie ein staunendes, spielendes Kind, deswegen habe ich am Anfang die Schriftstelle vom Kind gebracht, wie im anmutigen Tanz, wie im intensiven Gespräch, in das du dich hineinlässt und weil du so bei der Sache bist, vergisst und merkst, jetzt haben wir schon 4 Stunden geredet und es war wunderbar. Wie in der Versunkenheit im Umgang mit etwas, was dich fasziniert. Was ist Selbstvergessenheit? Ich habe versucht einmal das zu durchdenken, was da eigentlich passiert und habe jetzt einfach, weil ich halt früher gern Fußball gespielt habe, wo ich es noch konnte, dieses Bild. Was ist es? Mir ist einmal aufgegangen, wenn ich selbst vergessen bin oder Kinder oder andere Menschen dabei beobachtet habe, ist der ganze Kerl involviert. Das ist nicht nur etwas, was mit Denken zu tun hat, nicht nur meine Gefühle, nicht nur mein Körper, sondern der ganze Mensch. Wenn du wirklich bei der Sache bist, bist du ganz hineingenommen. Mit allem, was du hast. Erkennen, wollen, fühlen, Leiblichkeit. Es fehlt, ich habe das mal, das ist ein bisschen ein komisches Wort, ichhafte Selbstreflexivität. Aber es ist ganz einfach zu verstehen. Wenn du Fußball spielst und Stürmer bist und ein alter Egozentriker bist, kann ich gut nachvollziehen, war ich nämlich, und dauernd denkst, wann schieße ich jetzt endlich das Tor? Hoffentlich kriege ich jetzt den Ball, damit ich das Tor schieße. Und wenn du dann auch noch einmal 3-mal hin und her überlegst, dann triffst in der Regel wahrscheinlich nicht. Sondern du bist einfach im Spiel. Du spielst und liest die Laufwege der anderen, weil du irgendwie gerade ganz da bist. Ist es was Bewusstloses? Überhaupt nicht. Du hast nur irgendwie gerade dein Ego vergessen. Gott sei Dank. Bist ganz in der Sache. Dienst der Sache. Dienst dem Spiel. Ja? Wenn man fragt, ist es Spiel ich oder werd ich gespielt? Dann kann man sagen, ja klar, Spiel ich. Wahrscheinlich so intensiv, wie ich selten gespielt habe. Also, werd ich gespielt? Naja, klar, du wirst gespielt, weil das ganze Spiel ist irgendwie etwas, dem du irgendwie dich aussetzt, ausgeliefert bist. Das macht was mit dir. Einheit von Aktivität, aktive Hingabe und Passivität. Es geschieht was mit dir. Und ich habe jetzt da noch hingeschrieben, Leidensfähigkeit, das ist ganz wichtig für, wie soll ich sagen, also später wird es noch wichtiger, noch nicht so sehr bei diesen Phänomenen, aber vielleicht beim Fußballspiel. Als Beispiel, ich habe einmal meinen kleinen Neffen, mit, wo er glaube ich 10 oder 11 war, ziemlich zur Schnecke gemacht, weil ich ihm beim Fußballspiel zugeschaut habe und es war eigentlich ganz schön. Und dann haben sie ihn ein bisschen gefault, gell? Ein bisschen. Und der Kerle klappt zusammen, gell? Wälzt sich dreimal um die eigene Achse und schreit wie am Spieß. Warum? Weil er das im Fernsehen gesehen hat, von den Großen. Gell? Und da habe ich gesagt, hey, was ist denn das für... Es geht doch ums Spiel, steh auf und spiel weiter, ist doch wurscht. Ja, nein, das machen doch alle und so. Ne? Also, da war er irgendwie voll auf dem Ego-Trip. Hauptsache irgendwie, alle sehen ihn, dass er jetzt leidet. Und das Ethos des Spieles gibt es nicht her, dass man irgendwie so ein Kasperltheater macht. Ja? Also, und dann nimmt man auch was in Kauf. Und wenn einem was wichtig ist, wofür man sich einsetzt, dann nimmt man was in Kauf. Dann lässt man sich die Sache auch geschehen. Und erleidet sie auch in gewisser Hinsicht. Ja? Man wird also mitbestimmt durch die Sache selber. Und das Interessante ist, meine Erfahrung war, immer wenn es gelungen ist, dass ich irgendwie in Erfahrung der Selbstvergessenheit hineingefunden habe und mich nachher mal gefragt habe, wann war ich eigentlich am meisten ich selber, dann nicht, wenn ich am meisten darüber nachgedacht habe, wer ich bin, sondern wenn ich am meisten selbst vergessen war. Da bist du am echtesten. Nicht immer nur gut, weil manchmal kommt dann auch die wilde Seite in dir raus, ne, und du fängst irgendwie zum Streiten an oder sowas. Aber eigentlich, Selbstvergessenheit in einem echten Sinne macht dich authentisch. Oder du bist darin authentisch. Das ist interessant, ne? Wenn man sich selber vergisst, ist man tiefer man selbst. Sagt was über unser Ego-Ding daraus. Sag ich mal, was Schöneres genommen als vielleicht der Fußballkick und Fouls und so. Geht noch weiter. Die Erfahrung kann man nicht machen. Ich kann nicht auf den Fußballplatz gehen und sagen, jetzt vergesse ich mich selber, weil das immer so toll ist. Kann ich nicht machen. Es geschieht mir. Ich habe jetzt hingeschrieben, Analogie zu Gnade. Das, was im religiösen Leben dir passiert, wenn du beschenkt wirst, du kannst es nicht machen. Du kannst es dir nur geben lassen. Und wenn du 1000 Mal oder weiß ich was, 24 Stunden am Tag betest und betest und betest und dauernd denkst, wann habe ich es denn, du kriegst es nie. Wenn du dir selber erleisten willst. Aber es gibt die Erfahrung, dass es dir geschenkt wird, wenn du dich überlässt. Ja? Es ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert, ein bisschen philosophisch, da habe ich vor gescheite Leute geredet, also so Professoren, also nicht, dass ihr nicht gescheit wärt, aber die Folie habe ich einfach übernommen von so einem Uni-Vortrag. Selbstsein als Sein beim Anderen und Sein beim Anderen als Weise des Selbstseins. Das ist wirklich, also überlegt euch mal, Sein beim Anderen, bei der Sache, hingegeben sein, ist die Weise meines Selbstseins. Und ich bin am meisten ich selbst, wenn ich ganz beim Anderen bin. Ist komisch, gell? Aber es ist eigentlich so. Der Mensch ist ein Wesen, das Geist ist, das geboren ist zur Hingabe. Also der bei der Sache, bei den Menschen, bei Gott sein kann. Interessant ist auch diese Erfahrung, ich habe geschrieben, Erfahrung von Zeitlosigkeit oder besser von währender Gegenwart. Zeitlosigkeit ist vielleicht im Sinn von, du erlebst sowas und denkst dir, jetzt sind die 2 Stunden schon vorbei und wir haben doch gerade erst angefangen. Und gleichzeitig aber ist es sowas wie, du bist ganz in der Gegenwart. Du bist ganz da. Du hast die Vergangenheit jetzt nicht als irgendeine Last oder als eine Bedrohung oder als was du bewältigen musst hinter dir. Du hast die Zukunft nicht vor dir im Sinn von, um Gottes Willen, was muss ich jetzt eigentlich morgen machen? Was ist der nächste Programmpunkt? Was kommt jetzt? Was muss ich bewältigen? Sondern du bist einfach so, dass Vergangenheit und Zukunft nicht deine Gegenwart bloß zu einem Jetztpunkt machen, der gleich wieder vorbei ist, sondern dass das irgendwie während ist, dauert. Erfahrung von Selbstvergessenheit führt dich in die Erfahrung der Dauer, der Gegenwart. Warum ist es wichtig? Weil der Name Gottes heißt, ich bin gegenwärtig. Ich bin der, ich bin da. Ich bin überzeugt, meine Lieben, sowas wie Gottes Erfahrung, wenn man davon reden kann, erschließt sich von hier, von der Fähigkeit, da zu sein, vertrauensvoll da zu sein. Wir sind meistens nicht da. Wir sind meistens hinten oder vorne, gedanklich. Ja? Und das ist auch noch einmal ein Punkt, der auch nicht so ganz unwichtig ist, weil ich glaube, wenn wir fähig sind, immer wieder neu gegenwärtig zu sein und uns hinzugeben, dann ist Sein nicht etwas, was bloß gegenständlich punktuell abgeschlossen ist und Werden nicht bloß etwas, was dauernd fließt, sondern du bist ein Wesen, das im Augenblick, in dem es ganz ist, da ist Sein hat, ganz tief es selbst wird. Das Kind, das ganz gegenwärtig spielt, sich die Wirklichkeit geben lässt, erobert, ist in dem Augenblick ganz da, Gegenwart, und gleichzeitig wird es durch die Wirklichkeit berührt, wächst, lernt, reift und so. Ja. Es gibt Menschen, kennt ihr vielleicht auch, die dauernd von Erfahrung zu Erfahrung hecheln und alles Mögliche erleben wollen und Bungee-Jumping machen und, keine Ahnung, Fallschirm vom Flug und alles Mögliche, damit sie ihr Inneres bereichern. Und du hast das Gefühl, bei denen ändert sich nie was. Wenn du Erfahrung immer nur machen willst und immer nur reproduzieren willst, dann ist die Möglichkeit, dich zu ändern, in der Regel nicht gegeben. Übrigens ähnlich mit der erotischen Liebe, ja. Es gibt so, kennt ihr den Monaco-Franze? Wer kennt den noch? Sehr gut. Also es war der ewige Stenz, gell? Der von Liebschaft zu Liebschaft gestolpert ist. Es gibt in manchen Menschen das Bestreben, bestimmte Gefühle immer nur wiederholen zu wollen, damit ich das schöne Gefühl wieder erlebe. Aber das ist ein Ego-Ding. Du bist darin nicht selbstvergessen, nicht wirklich auf den anderen in seiner Andersheit bezogen. Und wenn du das nur ein Ego-Ding ist und dich nicht nie vergisst auf den anderen hin, dann wirst du nie anders. Dann bleibt der Typ, obwohl er Erfahrung um Erfahrung um Erfahrung macht und immer wieder tolle Sachen erlebt, immer nur derselbe Typ. Du wächst nicht. Deswegen Einheit von Sein und Werden. Okay? Also, das ist mir ganz wichtig. Berufungserfahrung hat ihren Boden in dem, dass du schon bist und sein darfst und eigentlich das innere Kind in dir wieder wecken darfst. Und nichts, zunächst einmal nichts musst, sondern dich fragen darfst, wo bin ich eigentlich am tiefsten, am liebsten ich selber? Ja. Zweiter Punkt, Sinnerfahrung. Ich habe mich immer gefragt, habe ich hier auch schon mal erzählt, wir haben ja mal eine längere Reihe über Kindsein gemacht, da war das auch ein Punkt. Ich habe mich immer gefragt, was macht denn den Menschen anders? Gibt's das überhaupt, dass ein Mensch sich verwandeln kann? Wir sprechen ja im christlichen Kontext ganz stark von Wandlung, von Neuwerden, von Bekehrung und so weiter. Und ich habe gedacht, es sind im Grunde drei Dimensionen, die den Menschen verwandeln, die Sinnerfahrung, Beziehungserfahrung und Leiterfahrung. Und alle drei hängen ganz tief zusammen. Ich spreche jetzt über Sinnerfahrung, weil Beziehung und Leid kommt nachher noch dazu, wobei man wahrscheinlich auch sieht, dass das miteinander zu tun hat. Menschen entwickeln, hoffen sie, hoffentlich Leidenschaften für Menschen, Dinge, Tätigkeiten, Ziele, Tiere, keine Ahnung. Und zunächst einmal sage ich, hoffentlich hat der Mensch eine Leidenschaft. Manchmal, gell, das tut mir dann immer ein bisschen weh, wenn ich Firmlinge vor mir habe und ich gehe ja oft raus und gehe zur Firmung und dann stehen die 12-Jährigen alle da und dann rede ich mit jedem kurz und dann sage ich, was machst du denn am liebsten? Und will eine ehrliche Antwort, gell? Und dann kommt echt nicht selten Radlfahren. Und dann denke ich mir, ja, super, das ist dir jetzt eingefallen. Also ich kenne jetzt, also mein Radlfahren halt, gell, das ist jetzt nicht so die Wahnsinnstätigkeit. Ehrlich gesagt, ich glaube, der weiß halt nichts Besseres und fährt hin und wieder mal mit dem Radl zu seinem Kumpel, wenn er nicht daheim am Computer hockt. Also hoffentlich finden Kinder irgendeinen Zugang zu ihnen, zu etwas, was sie wirklich freut, wo man Leidenschaft entwickeln kann, wo man sich lernt hinzugeben. Ja? Ganz wichtig. Man entdeckt etwas, was Sinn macht. Wo du sagst, ja, das macht mir Freude, das bereichert mein Leben, das beschenkt mein Leben, das lässt mich reifer werden, das lässt mich wachsen. Und es ist wichtig, das zu entdecken und, das wisst ihr auch, darin sich selbst zu entdecken. Und die Aufgabe von Eltern oder Erziehern oder Lehrern oder die Menschen, die mit jungen Menschen zu tun haben, das sage ich jetzt ganz bewusst auch, weil hier einige sind, auch in der Pädagogik, an Menschen, den wir gerne haben, wenn wir manchmal was erkennen in dem, was der vielleicht noch nicht sieht, das Kind, der Jugendliche, und dem zuzutrauen und zuzumuten, probier das mal. Ich glaube, du kannst es. Und das Kind, der Jugendliche, geht dann, macht es, ist vielleicht stolz, freut sich, macht und entdeckt, holla, das kann ich. Das hat was zu tun mit der Entdeckung seiner selbst und in der Tiefe auch mit der Entdeckung seiner Berufung. Das andere, was oder im anderen das Gute, was in ihm ist, hervorlieben. Also ihm was zutrauen. Kann auch daneben gehen. Na klar. Ist halt so. Menschen sind Freiheit. Junge Leute sind manchmal komisch. Wir auch. Wir Alten. Meistens, das habe ich schon mal genauer ausgeführt, aber das mache ich jetzt nicht so lang, ist eine bestimmte Sache, ein bestimmter Wert, eine bestimmte Leidenschaft gerade die wichtigste in deinem Leben. Meistens. Also für, weiß ich was, für den Jugendlichen ist es gerade seine Band oder seine Freundin oder für manchen auch der Beruf oder irgendwas ist für einen Menschen meistens gerade im Zentrum. Und meistens ordnet einer die anderen Dinge, die auch noch wichtig sind, um dieses Zentrum herum. Ich bin jetzt ganz, also mein Beruf ist jetzt so wahnsinnig wichtig, dass ich mich um das und das und das alles nicht mehr kümmern kann. Oder nur noch weniger kümmern kann. Ist ja auch so. So ist der Mensch auch angelegt. Die Schwierigkeit bei dem, wenn wir irgendwann nicht dahin finden, glaube ich, dass Gott die Mitte, das Ziel von dem Ganzen wird, dann wird auch unsere Fähigkeit zur Leidenschaft, unsere Fähigkeit zur Hingabe ein Ego-Ding. Denkt mal an Künstler, an große Künstler, die, Maler, Schriftsteller, Musiker, zum Beispiel die Geschichten von gescheiterten Ehen von Künstlern sind Legende. Warum? Naja, das ist so im Zentrum meines Lebens, mein Erfolg, meine Schaffenskraft, mein Ding, das ist so das Wichtigste. Ja? Also, wir bewundern Menschen mit Leidenschaft, aber wenn die nicht irgendwann auch den Turn kriegen, dass es was Wichtigeres gibt als das, was dir gerade am wichtigsten ist, dann ist es in der Regel ein Ego-Ding. Schau dir den großen Unternehmer an, den du bewunderst, weil er dieses Werk aus dem Boden gestampft hat und jetzt 1000 Mitarbeiter hat und der Herr über ein Imperium ist und ein kenner paar solche Leute, gell, die also die Wirtschaftskraft in Ostbayern bereichern und alle huldigen ihnen und die Politiker und so weiter. Und du denkst dir, wenn du mit dem sprichst, ja, was bist denn du für ein Schnösel? Ja, weil er nicht wegkommt von seinem Ego-Ding. Toller Unternehmer aus der Sicht der Welt. Die Gefahr, wenn wir was Endliches, Innerweltliches, also ein Mensch, eine Sache, eine Tätigkeit, ein Ziel, so leidenschaftlich suchen, dass wir es dann verabsolutieren, dann wird das unser Götze und wir im Grunde der liebe Gott, der heimlich festsetzt, was in der Welt das Allerwichtigste ist. Ich bin Gott und das, was ich anbete, ist mein Götze. Wenn ich verabsolutiere, was im Leben das wahre, gute, schöne, schlechthin ist, was das Liebenswerteste überhaupt ist, das heißt, insgeheim setze ich mich auf meinem inneren Herzensthron, ich bin Gott und das Angebetete ist mein selbstgemachter Götze. Daher gilt für den Gläubigen, ja, und jetzt hoffe ich, ne, wir waren jetzt ganz stark auf der natürlichen Ebene, auf der Ebene des Anwegs zur Berufung, sein können. Wo bin ich ganz ich selbst? Wofür kann ich Leidenschaft entwickeln? Das sind alles Anwege, sinnhafte Anwege, aber alles, was in der Welt schön war und gut ist, alles, was wirklich Freude macht und Erfüllung schenkt. Meine Lieben, das darf auch alles sein. Wir Katholen sind gut im Feiern. Ja? Ich will jetzt auch nichts sagen über unsere evangelischen Geschwister, aber bei uns ist das okay. Okay? Wir können richtig genießen. Alles das ist ein Vorschein und ein Vorgeschmack auf den, der Eigentliche, der Schöne ist, der Gute, der uns im tiefsten Sinn Erfüllung schenkt. Und das als Voraus auf das nächste Mal. Ich bin der Überzeugung, dass wirkliche Begegnung mit dem Herrn, das ist, was die eigentlichen Sehnsüchte deines Lebens am tiefsten erfüllt. Und da kommt, wenn du den tollsten Partner, die tollste Partnerin hast, den größten Erfolg im Beruf, oder weiß ich was, so viel Geld und Anerkennung, wie du nur wünschst, das ersetzt nicht das, was Christus dir geben kann. Das ist um ein unendliches mehr als alles, was diese Welt geben kann. Ja? Mein Freund C.S. Lewis, das muss ich noch ganz kurz sagen. Ah, genau. Alles, was Leid verursacht, kann man auch verabsolutieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Es gibt Menschen, die leiden und die sind so auf ihr Leiden hin fixiert. Die brauchen das, damit sie die Welt böse und schlecht fühlen, für böse und schlecht halten können und sich gewissermaßen in der Rolle des Opfers halten können. Ja, das gibt's auch innerkirchlich. Ich habe das in meiner Ordensgemeinschaft immer wieder mal erlebt, nicht so oft, aber auch da gibt es das. Da ist jemand vor Jahren mal vom Oberen irgendwie schlecht behandelt worden und seitdem zieht sich die Frustration jetzt schon 20 Jahre und er ist in der Opferrolle und hält fest an seinem Ding und braucht es, um gewissermaßen den anderen für schlecht halten zu können und sich in der Opferrolle. Bitte, wie oft beten wir am Tag und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Man kann das Leid verabsolutieren, so dass es auch nochmal ein Ego-Ding wird. Oder man kann im Leiden lernen, dass wir uns lösen von der Fixierung nur auf diese Welt. Und lernen, dass der Herr auch im Leid und vor allem in den Leidenden gegenwärtig ist. Auch das heißt insgeheim, es gibt im Grunde doch nur diese Welt und sonst nichts und auch das ist Unglaube. Und jetzt kommt das letzte Zitat von C.S. Lewis. Nichts, was du nicht wirklich losgelassen hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts, was du nicht wirklich losgelassen hast, wird dir jemals wirklich gehören. Wie meine ich das? Wie meine ich das? Oder wie meint er das? Denk an den, den du wirklich gern hast. Wenn du den besitzen willst, wie einen Gegenstand. Und immer bei dir haben und kontrollieren willst. Dann schlüpft er dir, entzieht sich dir seine Seele. Weil Menschen dazu gemacht sind, sich in Freiheit zu begegnen und in Freiheit Ja zueinander zu sagen. Das heißt, du musst den anderen lassen, dass er sich dir vertrauensvoll zuwenden kann. Es gilt im Grunde für alle Dinge. Wenn du die Dinge, die Menschen nur im Modus des Habens und Gebrauchens und Benutzens besitzen willst, gehst du ihrer verlustig. Wenn du im Modus des Ich erwarte dich dankbar und freue mich, dass du dich mir gibst und zeigst, dann wird Berührung stattfinden und dir wird irgendwie die Welt gehören. Im Gleichnis von den Talenten sagt Jesus, wer hat, dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat oder zu haben meint. So viel für jetzt. Freut euch auf die nächste Runde.